Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Next Reality Podcast. Hier sind wieder Lars Eckankemper und Simon Graf und wir haben einen Gast, mit dem wir uns heute ausführlich über die Themen einer Startup-Gründung unterhalten und natürlich über das Thema Immersive Technologies und Medical Training. Hallo Nick Wiese von ViaRead. Bevor du ein paar Worte zu dir erzählst, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir heute ein kleines Experiment wagen, wo Nick auch im Zentrum steht. Wir nehmen die ganze Chose hier mit zwei verschiedenen Kameras auf. Einmal die Lenovo Mirage Daydream und die Kandao Qcam.
Genau.
Geil. Okay,
es fühlt sich Black an. Against White.
Das sehen aber die Zuhörer nicht. Ja, gut. Und auch die Zuschauer werden das
aber
nicht sehen.
Aber wenn die das jetzt googeln, dann wissen die, oh, die eine ist weiß, die andere ist schwarz. Bei einigen ist das wichtig für Entscheidungen, was kaufe ich mir für ein Produkt.
Ja das stimmt. Also, das muss ja auch zum Style passen. Also ich meine, warum habe ich eigentlich eine weiße Kamera? Das verstehe ich gerade nicht. Anyway, Nick, erzähl doch mal etwas über dich und eine kleine Company, ViaRead. Was macht ihr? Wo wollt ihr hin? Na, das wo wollen wir hin, aber später. Erzähl mal ein bisschen was.
Innerhalb von 2 Sekunden jetzt, ne?
Elevator Pitch, go.
Alles klar. Ja, Nick von ViaRead. ViaRead steht in erster Linie für Virtual Reality Education. Und in dem Bereich sind wir auch unterwegs, jetzt gerade in der Medizin. Das Produkt, das wir gerade entwickeln, heißt ViaRead Med, ganz kreativ. Und ist am Ende des Tages quasi eine medizinische Virtual Reality Education Plattform für Studenten, Ärzte, medizinisches Fachpersonal. Zum einen zum Erlernen, dann zum Trainieren und zum Schluss zum Simulieren von medizinischen Eingriffen und Notfallsituationen.
Das klingt so, als könnte man das wirklich gebrauchen. Das ist doch mal eine schöne VR-Anwendung.
Hatten wir uns gedacht.
Meinst du also, es gibt Content für VR mit Sinn?
Das ist schwierig, aber ich glaube
das lässt sich
noch.
Nicht vereinbaren.
Das finden wir heute heraus. Später im Deep Talk dann.
Später im Deep Talk, genau.
Genau. Ich habe Angst.
Ach, brauchst du nicht. Wir sind ganz umgänglich. Also lass dich nicht einschüchtern.
Richtig, und jetzt, wo wir gefilmt werden, dürfen wir dich ja auch nicht mehr festbinden oder ähnliches.
Man sieht nur nicht, was unterm Tisch passiert. Das ist so ein bisschen.
Jetzt.
Ah, aua. Da unten haben wir Kameras. Das findet ihr auf unserem Patreon.
Im Darknet.
Ja.
Gut. Geht's back zum Topic News.
Ja, genau. Was ist in der Welt passiert, Lars? Fangen wir wieder mit Hamburg an, wie immer. Oder passiert in Hamburg gerade
was? In Hamburg passiert gerade sogar was. Ja. Nicht nur sogar, sondern in Hamburg passiert ja regelmäßig etwas. Einmal gibt es jetzt den neuen Studiengang XR Producer von den Digital Pilots hier in Hamburg. Und der ist parallel in Berlin, Köln und
das war's, glaube ich, so.
IHK-technisch anerkannt, wenn man ihn macht. Das ist ein Vollzeitstudiengang und soll der erste in diesem Digitalbereich von den Digital Pilots sein. Und während der startet Ende des Jahres, da könnt ihr euch ja gerne mal informieren und gucken, ob ihr Zeit dafür habt. Das geht nur leider durch die Vollzeitgeschichte nicht, wenn ihr einen Job habt. Es sei denn, ihr habt einen netten Chef, der euch das bezahlt.
Ja, wie lange geht das? 2 Monate oder sowas? Oder länger?
So so 2,5 Monate oder sowas. Ne?
Zu lang für mich auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall spannend. Interessante Lehrkräfte mit an Bord. Also gutes Programm. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht bin ich dann im nächsten Jahr ja auch als Dozent am Start. Aber das ist immer so eine Frage.
Genau, deswegen macht es lieber in diesem Jahr, bevor ihr Simon im nächsten Jahr
bevor ihr mich ertragen müsst. Das will keiner. Okay, ich lasse es einfach. Ja, aber es ist doch auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und wie gesagt, mal gucken, was daraus wird. Und was haben wir noch?
Aktuell sind die VR-Nerds ja gerade auch in Berlin unterwegs, weil sie für Samsung in Kooperation mit ein paar Künstlern zu IFB Street Art,
IFA. Du hast IFB gesagt,
IFB? Das war eine andere. Ach, Entschuldigung, das ist das andere Thema.
Du bist schon einen Punkt weiter.
Entschuldigung, wieso heißen die auch alle so ähnlich?
Ja, diese furchtbare Abkürzung.
Ich bin für mehr Uniqueness in Abkürzung.
XRHH.
Aber apropos Abkürzung, AR steckt ja auch in Street Art. Deswegen ist das AR bei diesem Street Art Festival groß geschrieben. Und ja, da kooperiert Samsung mit verschiedenen Künstlern, die Street Art wie Murals erstellen oder Tape Art. Das machen die Jungs von Tape Z. Und die VR-Nerds haben dann dafür gesorgt, dass jeder das mit seinem Handy, egal ob es ein Samsung-Handy ist oder nicht, sondern einfach mit einem Handy, das die AR-Funktionalität hat, in Berlin das ansehen kann, weil es an verschiedenen Locations ist.
Ja.
Also kann man so ein bisschen durch Berlin durchlaufen, um alle Locations zu besuchen und jede Experience einmal voll zu erleben. Mhm. Eine ganz schöne Sache. Wäre noch schöner, wenn sie es hier in Hamburg hätten.
Tja.
Aber gut, dafür von Hamburgern mitgemacht. Ne? Berlin. So sieht es nämlich mal aus,
das Berlin. Das tut weh, Berlin.
So sieht es aus.
Das, nimm das, Berlin.
Hey, auf die Fresse, Berlin.
Haha!
Das ist so bitter. Wir haben so gute Freunde in Berlin und dann machst du den Nelson.
Das muss ab und zu auch mal sein. Die verstehen das. Die verstehen das.
Die verstehen das. Wundervoll.
Genau, aber apropos AR, da hast du doch auch irgendwas geplant, ne?
Ja, genau. Ich bin halt tatsächlich dabei, unser Spektrum für Next Reality, was Talks angeht, zu erweitern. Also wir haben ja ein recht gut laufendes Next Reality Meetup. Parallel gibt es noch das Virtual Reality Hamburg Meetup. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit ein paar ehemaligen Kollegen und anderen Interessierten zu planen, eine Art Augmented Reality Meetup ins Leben zu rufen, das aber in erster Linie auch für Macher gedacht sein soll. Also für Designer, für Kreative oder auch Programmierer, die versuchen, also die tiefer in die Materie einsteigen wollen, die schon ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen. Aber natürlich ist auch jeder, der einfach nur an der Materie interessiert ist, eingeladen. Das ist wie alles, was wir machen, kein Closed Club. Aber genaues Datum gibt es noch nicht. Ich hoffe, nächsten Monat kriegen wir das noch hin. Und dann mal sehen, wie das Feedback auch ist. Also was da noch für Wünsche aus der Community an uns herangetragen werden. Ich hoffe, das wird eine runde Sache. Aber ich bin vorsichtig optimistisch.
Ja, dann an alle, die zuhören, stay tuned, schaut auf unseren Seiten vorbei. Und da werden wir das Ganze auch veröffentlichen, sobald es soweit damit ist. Ja, und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema. Okay, ich merke gerade, meine Ringe sind auf diesem Holztisch echt zu laut.
Das macht der Luden-Stil. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, du alter Pimp.
Ich spare mir gerade meinen Kommentar. Zurück zu meinem vorherigen kleinen Abkürzungsfehler. Jetzt geht's ums Thema IFB. Die IFB in Hamburg hat einen neuen Fonds gestartet. Der heißt nämlich, laut der Redaktion, die vorher noch geguckt hat, der InnoFounder. Fonds.
Danke an dieser Stelle an Sarah.
Sarah ist und bleibt die Beste. Hätten wir 360 Grad 3D, würdet ihr sie jetzt hinter der Kamera sehen.
Ja. Schade.
Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht irgendwo noch. Ja. Schenkt uns eine 360 Grad 3D Kamera und dann könnt ihr Sarah sehen.
Es lohnt sich, kann ich nur sagen.
Deswegen guckst du auch die ganze Zeit geradeaus und wolltest den Platz in der Mitte haben. Ne?
Unbedingt.
Ich verstehe. Gut, aber zurück zum Fonds. Da bekommen innovative neue Startups im Prinzip eine Förderung von 2.500 Euro pro Monat. Und das ist ein ganz gutes Geld, um schon mal über die Runden zu kommen, während man an seiner Idee, an seinem Prototypen oder ähnlichem bastelt. Das Ganze gibt es sogar nicht nur für einen Monat, sondern insgesamt 18 Monate.
Oh, das ist schon eine anständige Laufzeit, ne? Und was sind, steht da irgendwo, hat Sarah dir irgendwas mitgegeben, was die Rahmenbedingungen sind, aber man als innovativ gilt?
Das ist hier leider nicht so genau definiert. Man soll einfach ein paar Unterlagen rüberschicken, so einen kleinen Pitch sozusagen. Und dann entscheiden sie, was innovativ ist. Sie wollen es möglichst einfach halten, habe ich noch als Info bekommen. Deswegen gibt es da nicht so eine lange Liste an Anforderungen, damit jeder mit einer kleinen Einstiegshürde einreichen kann.
Ja, das ist doch eine gute Sache. Also alle Interessierten sollten sich das einfach auf jeden Fall mal anschauen. Ja, was passiert sonst noch in der Welt? Ist irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass wir eine relativ ruhige Zeit hatten. Aber jetzt auf einmal, die letzten Tage sind wieder relativ viele News aufgeploppt, die ich ganz spannend fand, auch ein paar Releases, gerade wenn man Videospiele spielt. Aber wir sind jetzt seriös, ne?
Ja,
wir
reden nicht über Videospiele. Heute, auch heute ja wieder neue Videospiele, PS VR, ne?
Welches ist jetzt heute am Start? Ich kriege auch nicht alles.
Der Taktik-Shooter.
Firewall.
Firewall.
Ja, genau. Firewall Zero Hour.
Ist jetzt raus seit heute.
Ist seit heute raus. Und wirst du es kaufen nach deiner Enttäuschung, was Bravo-Team angeht?
Definitiv, weil sie können es nicht schlechter machen.
Okay. Kennst du Bravo-Team eigentlich nicht?
Nee, ich bin gar nicht so viel in den Games unterwegs, ehrlich gesagt.
Ja, du lebst uns zu gesund.
Sag bitte nicht, du gehst raus, hast Freunde und trinkst Bier und solche
Späße. Ganz so krass bin ich dann auch nicht.
Nee, es ist besser, es ist auch gesünder. Ja. Ne? Ein bisschen Matcha trinken und irgendwie Soja, Pokeball oder so eine Geschichten essen. Das ist ein Lifestyle, das ist gut. Straight aus Berlin.
Startup Life. Ja, was soll ich sagen?
Man sieht das auch im Hintergrund. Ne? Also guck mal, da sind so Bälle und also ja, unsere Zuschauer können sich das ja auch einziehen. Das
viele ist, Pflanzen.
Es ist auf jeden Fall sehr hip. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass wir Health Innovation Port von Philips sein dürfen.
Ja.
Viread sitzt.
Und auch da, diese Abkürzung, wo wir wieder beim Thema Abkürzungen sind, ist sehr verwirrend. Nicht zu verwechseln mit Hip-Ernährung.
Ja. Das ist für die gleiche Zielgruppe.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist absolut. Also ich kenne Leute aus dem Startup-Business, die Hip-Babynahrung essen. Also weil das spart Zeit. Das ist ein bisschen wie, kennt ihr Mana und Soylent? Diese wunderschöne Plörre, die du dir anrührst, und da sind alle Makro-, Mikro-, Supernährstoffe drin. Du brauchst eigentlich nichts anderes als diese Getränke zum Leben.
Also ähnlich wie Urzeitkrebse damals im Ips-Heft.
Ja, ungefähr so.
Wenn du die gegessen hast, dann ja. Vielleicht. Sonst weiß ich nicht.
Ich habe die auch nicht verspeist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie nutritious sind.
Ja. Tasty.
Super tasty. Crunchy.
Gut, wir driften leicht ab. Back to News.
Ey, Startup Life hat auch was mit Ernährung zu tun. Das muss man eiskalt ganz klar sagen.
Sehr viele auch erfolgreich.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Nee, aber was mich tatsächlich diese Woche noch ziemlich beeindruckt hat, was da Releases angeht, ist Breaking Boundaries. Ich weiß nicht, wer. Du hast gar kein Oculus Go. Du hast ein Oculus Go. Hast du die zuletzt benutzt?
Zuletzt habe ich die benutzt.
Für andere
auch für nicht andere für das, was du jetzt gerade andeuten wolltest.
Sorry, Mann. Breaking Boundaries fand ich ganz interessant, weil ich ein großer Freund von Education und VR-Konzepten bin. Und Breaking Boundaries geht einfach darum, dass es drei weibliche Wissenschaftlerinnen gibt, die dort beleuchtet werden in ihrem persönlichen Forschungsszenario. Also Marie Curie habe ich mir angeschaut, die anderen beiden, Jane Hopper, glaube ich, und anderer Name ist mir entfallen. Nicht, aber Marie Curie war schon sehr spannend gemacht. Man geht dann durch den Forschungsprozess, den die durchlaufen haben, um im Fall von Marie Curie radioaktive Geschichten da zu isolieren und eben auch so für persönliche, das hat mich gerade voll irritiert und daran erinnert, dass
Leute, ich hab Lara gewunken,
die dieses Mal zugucken können. Das ist, daran bin ich nicht gewöhnt, also vor der Kamera zu agieren. Auf jeden Fall ist es eine spannende Experience für alle Leute, die so eine wundervolle Oculus Go, das ist aktuell exclusive, haben.
Schade.
Einfach mal, ja, wird Zeit, das so.
Es ist so.
Es ist ein Appel und ein Ei, was es kostet.
Ja, ja.
So gesehen, es kostet noch nicht mal ein Appel.
Ich weiß das.
Rechne
aber
das.
Ich bin auch noch Gründer.
Rechne das mal im Babynahrung hoch, was du da kaufen kannst.
Oh mein Gott.
Kannst du drei Tage von leben.
Ja, mindestens.
Ja gut, vielleicht kannst du es abschreiben.
Das könnten wir, ja.
Siehst du? Okay, ich mache keine Steuerfragen.
Du kannst mich alles fragen.
Alles?
Ja, ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war das ganz cool und auch ansonsten einfach mal so ein bisschen, ich hatte tatsächlich die Oculus Go, obwohl ich ein großer Fan bin, auch länger nicht auf. Ich bin dann aber irgendwie vorgestern mal abends in der Facebook 360 App versackt und war dann ganz überzeugt davon, was solche Kameras tatsächlich anstellen können. Hatte ich dir ja dann auch grob geschrieben, was ich mir da reingezogen habe. Zum einen ein Review über diese Kameras in VR sich anschauen, wo dann live drin edited wird, wie eben die Verzerrungen sind, also mit Adobe After Effects auch in der Tiefe. Das war schon irgendwie Meta und ziemlich cool. Dann eine Lecture. Ich meine, jeder von uns kennt, glaube ich, irgendwelche aufgezeichneten Vorlesungen in diese ganzen Online-University-Formate. Ich habe mir nicht gedacht, dass es irgendwie einen realen Unterschied macht, sich sowas nochmal in 3 oder in dem Fall 180 Grad 3D VR anzuschauen. Aber das hat mich schon ziemlich überrascht. Bin ich da eigentlich so ein bisschen kleben geblieben in so einer einstündigen Vorlesung von der Washington University. Und ja. Und die Highlights von der SIGGRAPH, der Special Effects Messe war es, glaube ich, ne? Das war das Obermotto. Ich glaube auch an der Ostküste. Ach, ich bin wieder super informiert. Auf jeden Fall war es so ein Highlight, dem Video-Reel, wo ein Typ mit so einer Kamera rumgelaufen ist und die verschiedenen Stände gefilmt hat. Und das hatte echt eine ganz geile Anmutung, denn wirklich so, als wenn man da so ein bisschen über so ein Messe-Ground geht. Und gut, ich hatte mir bestimmt noch ein paar andere Sachen angeguckt als der liebe Herr, aber es war auf jeden Fall auch eine coole Experience. Also hat auf jeden Fall den Urge, diesen Drang, mit den Geräten hier ein bisschen zu experimentieren, etwas befeuert. Also von daher mal sehen, was wir uns da noch Schönes einfallen lassen in naher Zukunft.
Die Future ist immer die schönste. Ich gehe immer so weit weg vom Mikro. Entschuldigt. Das ist,
ist okay.
Ja, ich werde so sehr abgelenkt von Sarah heute.
Mm.
Genau, dann kann man noch was sagen zu der Finanzierung von AR-Displays. Da hat sich auch wieder was getan, oder Simon?
Hat sich, ja, Apple hat ja hier, wie hieß denn der Laden? Ich muss jetzt
Arconia Holographics. Arconia
Holographics gekauft. Ich meine, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass Apple wohl an irgendeiner Form von Immersive Technology Device arbeitet, vermutlich eben so wie Tim Cook sich immer äußert. Augmented Reality will be bigger than a smartphone, bla bla bla. Gut, jetzt kaufen sie halt einen holographischen Displayhersteller. Spannend weiterhin. Mal sehen, wie, ob die Gerüchteküche sagt, irgendwie so ab 2020 kann man da irgendwas erwarten. Aber wir kennen ja alle Apple. Na, das kann sonst was sein. An Apple-Auto wurde ja angeblich auch jahrelang gearbeitet. Wird ja angeblich immer noch.
Einen Fernseher haben sie auch mal gemacht. Mhm. Haben sie Wahnsinn, auch nachträglich zugegeben, dass sie es gemacht haben und verworfen haben. Also abwarten. Absolut. Oder sie präsentieren sie jetzt am 12. September auf der Keynote und gar nicht die iPhones. Das wäre mal
lustig. Das wird ganz bestimmt
passieren. Es ist und bleibt spannend.
Es entspricht total dem Apple-Produktzyklus, dass man
jetzt... das ist die neue AR-Watch oder so.
Direkt gekoppelt.
Ja.
Das ist die Rechenunit, das ist wie Magic Leap. Ne? Das ist
so die Handy zeigt dir die Apple Watch jetzt auf der Hand an, obwohl sie nicht da ist.
Da gibt es ja tatsächlich einen ganz coolen Case von irgendeinem Typen, der dann eben die Apple Watch als Visual Marker genommen hat und dann wird da eben das ganze User Interface extended auf deinem Arm. Ja, cool. Es sieht auf jeden Fall flashy aus, realer Nutzen aktuell. Ja, aktuell ist ja so Telefon raufhalten und naja gut, aber es mangelt aktueller Brillen, außer der Magic Leap One.
Das ist dann so ein bisschen Farpoint-Style. Nicht Farpoint. Hier, dein Tattoo.
Fallout.
Fallout, ja.
Ja
Fallout-Style. Da ist ja auch dieses Pip-Boy.
Genau. Aber ich mag meine Displays am Arm mit Röhre. Ich bin da, nenn mich old-fashioned, aber es gibt einfach Dinge, das Bild ist auch organischer, weißt du? Ja, ist die Imperfektion, die durch diese Röhren mitschwingt, da war das Bild noch.
Du willst halt einfach deine N64-Games auf dem Arm zocken können.
Ja, das...
Da ist so ein kleiner CRT-Monitor einfach besser.
Das wäre auf jeden Fall eine tolle Nummer. Ja. Ach, herrlich.
So, aber gut, wollen wir nicht so viel über Gaming und Ähnliches sprechen, sondern uns mal ein bisschen um Nick kümmern.
Ja, der langweilt sich schon
Quick
so.
Nick hier. Nee,
gar nicht.
Nee, gar nicht.
Na gut.
Mir ist schon klar, dass die Podcaster, die Zuhörer hier alles sehen können.
Ja. Ich bin mir gerade beim Blinken meiner Kamera auch gar nicht so sicher, ob die überhaupt noch aufnimmt.
Willst du das mal checken?
Sie blinkt nicht mehr. Also
ja, sie hat gerade, ich weiß auch nicht, lass es gut sein. Deine ist noch an?
Meine ist noch an.
Ja, siehst du mal, Qualität. Lenovo gegen Kandao.
Ist auch ein Ergebnis. Ja.
Ja. Sarah, mach doch mal bitte wieder die Kamera an. Wo ist überhaupt der Anschalter von dem Ding?
Wahrscheinlich ist der Akku, Akku ist nicht
mehr. Nee, der Akku hält eigentlich auch eine ganze Weile. Aber vielleicht ist sie auch überhitzt, wer weiß das schon.
Das kann sein. Oder sie hat so eine Aufnahmebegrenzungsdauer.
Man weiß es nicht.
Kann alles sein,
ne? Es ist alles so furchtbar neu.
Es ist so modern.
Furchtbar neu.
Naja.
Nichts ist hier sicher.
Gut. Back to Nick.
Back to Nick. Genau, Nick. Wir hatten ja gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gequatscht. Oculus und Facebook hatten ja auch schon eine VR, Medical Education Initiative ins Leben gerufen, wo du eben gerade auch meinst, ja, ist alles voll alt. Das kenne ich schon von unserer Gründung 2016. Tatsächlich ist das schon ein bisschen älter. Aber der Clou an diesen News war ja, dass es jetzt ausgeweitet wird, das Programm. Ja. Das war vorher in Kalifornien, in den USA einfach drin. Und jetzt wird es eben sogar international ausgerollt. Und das ist natürlich ein wegweisendes Signal für das, was so passiert und dass da ein Bedarf herrscht. Und ihr macht ja genau auch solche Dinge. Und deswegen wäre es einfach mal ganz spannend zu hören, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wie entwickelt man die Idee, so ein Medical Education Tool?
Ich hole mal richtig aus.
Ja, pack aus, so richtig.
Ich war 7 Monate alt. Also, nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich während meines Studiums habe ich mich viel mit Video beschäftigt und bin dann mit meiner Bachelorarbeit, da musste ich ja auch irgendwie ein Thema finden, auf den Bereich 360-Grad-Video gestoßen, fand das damals schon super interessant und habe dann quasi eine Thematik ausgearbeitet, wo es darum ging, eine Vorlesung aus der Uni quasi als immersives Medium den Studenten zur Verfügung zu stellen. Und das war das erste Mal, dass ich quasi mit immersiven Medien und dem Bereich Education so in Berührung gekommen bin. Und dadurch, dass ich mich dadurch zwangsläufig damit ein bisschen beschäftigen musste, ist man dann auch reingekommen in das Thema und hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, war super spannend. Und seitdem ging das dann so los, dass ich mir gedacht habe, alles klar, die Studenten haben das jetzt ausprobiert, die fanden das alle eigentlich auch echt cool. Die glauben an die Zukunft mit solchen Medien, quasi immersive Medien als Ersatz für Präsenzveranstaltungen. Und dann dachte ich mir am Ende des Tages, gut, wenn das Einzige so ein bisschen die mangelnde Interaktion, die so ein bisschen fehlt im 360-Grad-Videobereich ist, dann kann man da bestimmt mit Engines Welten bauen, die im Grunde genau das bringen, und zwar Interaktion mit ins Spiel bringen. Und dann ist man natürlich schnell in einem Bereich, wo man sagt, alles klar, wir bauen jetzt Welten, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, um optimal zu lernen. Und das hat mich dann einfach so gepackt in dem Moment. Wie wir dann im Bereich Medizin gelandet sind, ist auch relativ einfach. Am Anfang wollten wir eigentlich eine relativ breite Plattform bauen, wo wir gesagt haben, hey, momentan gibt es noch nicht so viel Education-Content da draußen, und wir würden ganz gerne irgendwie eine riesige Plattform bieten, wo man die Räumlichkeiten betreten kann, ähnlich wie in einer riesen Bibliothek. Und dann hat man da hinten vielleicht die Naturwissenschaft-Ecke, da vorne ist vielleicht Physik und Mathe, und da hinten ist vielleicht sowas wie Geschichte. Und dann hat man halt die Möglichkeit, in verschiedene Zeitbereiche zu springen, verschiedenen immersiven Content zu erleben. Da haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das einzige Problem an so einer breiten, großen Plattform ist, dass wir eigentlich gar keine Konsumenten haben. Und wie das dann so ist, wenn man trotzdem irgendwie in dem Bereich Fuß fassen möchte, dann muss man sich einen Bereich aussuchen, wo vielleicht ein bisschen mehr Geld da ist. Dahinter steckt dann natürlich irgendwie eine Strategie, die man ausarbeiten muss, wie man eben dieses Henne-Ei-Problem vielleicht ein bisschen umgehen kann. Mhm. Und da Medizin aktuell immer noch so die teuerste Ausbildung auch gerade in Deutschland ist, haben wir da einfach das größte Potenzial gesehen. Plus, dass ich damals schon das UKE in meinem Studium kennengelernt habe als Partner und von daher schon wusste, mit wem ich da vielleicht mal sprechen kann, um mal so eine Idee in die Runde zu werfen. Und die waren dann eigentlich relativ schnell davon angefixt. Und seitdem arbeiten wir ja auch so ein bisschen mit dem UKE zusammen.
Ja, ich erinnere mich halt auch noch, wie ich am Ende Arno dich auch zusammengebracht habe. Dann ist auch echt eine glückliche Fügung. Und das freut mich sehr.
Dafür bindet uns ja auch noch einiges.
Ja, das stimmt. Geht noch ein Bier auf dich. Naja. Ja. es hat mich echt gefreut, dass ihr da so zueinander gefunden habt und das jetzt auch wirklich schon über 2 Jahre her ist oder so. Also mein Zeitgefühl ist gerade, was die letzten Jahre angeht, ein bisschen atomisiert. Das geht alles so ineinander über. Es passiert so viel. Es
ist ein bisschen mehr als 1,5 Jahre tatsächlich, aber
Dann habt ihr ja auch eine ganz spannende Reise unternommen. Ihr wart dann ja auch eine phasenweise in Berlin. Wie ist das passiert? Also wo wart ihr da?
Genau, am Anfang ging das eigentlich relativ schnell. Nachdem wir dann irgendwie so unseren ersten Partner da irgendwie für das Projekt gefunden haben mit dem Krankenhaus, dachten wir uns, gut, wie kommen wir jetzt weiter? Da hatte ich einen guten Freund aus meiner Uni, der mir erzählt hatte, wo er mit seinem Startup war. Und das war in dem Fall bei Axel Springer in Berlin beim Plug-and-Play Accelerator. Und da haben wir dann uns quasi auch beworben. Das Intro haben wir dann durch meinen Freund bekommen und da war es natürlich ganz schön, dass wir ungefähr nachdem wir die Idee hatten, irgendwie nur einen Monat entwickelt hatten und quasi mit unserem Prototypen, den wir da bis dato entwickelt hatten, dann auch schon Gleiches in den Accelerator geschafft haben. Und das ist ein klassisches Accelerator-Programm, in dem Fall damals nur von Axel Springer. Mittlerweile sind die jetzt auch mit einem neuen Programm am Start, wo sie zusammen mit Porsche arbeiten. Also vielleicht da jetzt nochmal ein bisschen eine neue Richtung einschlagen.
Also als nächstes Wired Automotive.
Ja, wer weiß, ne? Ja, man weiß als nie, Unterhaltungssystem. In Autos der Zukunft.
Und wie steil war da die Lernkurve? Also ich meine, ihr beide habt, glaube ich, noch nie vorhin, oder hast du schon mal ein Unternehmen vorher aufgebaut?
Also nicht so wirklich. Ich habe neben dem Studium, wie gesagt, viel im Filmbereich irgendwie so gemacht. Das heißt, auch schon mal natürlich Kontakt mit Kunden gehabt. Das war jetzt nicht neu für mich, aber so die gesamte Mechanik, die hinter so einem Unternehmen steckt, das ist natürlich schon relativ viel am Anfang und das erschlägt einen auch. Und umso besser dann von Anfang an da so ein Programm mitmachen zu können, wo man wirklich dann ja auch durchgeführt wird. Ne? Also das ist im Grunde Startup für Dummies, dass man da reinkommt und einfach die Chance hat, so ein bisschen mit den Leuten da Workshops zu erleben und vielleicht auch mit Leuten zusammen, die ebenfalls ungefähr so einen Horizont haben, was die Erfahrung angeht. Und das war von daher eigentlich eine super, super, super gute Sache für uns.
Ja, es ist ja immer gut, Resonanz zu bekommen für die Arbeit, die man macht. Ja, und ich glaube auch, ihr habt da viel gelernt, also was das Pitching angeht. Und hat sich das jetzt schon weitergehend ausgezahlt? Also sind da irgendwelche Beziehungen gewachsen? wie, also würdest du, anders ausgedrückt, würdest du anderen jungen Gründern, die eine Idee haben, empfehlen, sich auf solche Programme zu stürzen oder versuchen, andere Wege zu gehen?
Ich würde es jedem empfehlen, ehrlich gesagt. Einfach, weil man nicht nur in dem Moment davon profitiert, dass man eben einmal in dieses kalte Wasser reingestoßen wird und so viel mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Bürokratie, die ja auch hinter so einem Startup steckt, irgendwie konfrontiert wird, sondern auch, dass das ja eine Verbindung ist, die über dieses Accelerator-Programm, was ja 3 Monate ging, darüber hinausgeht. Mhm. Also wir sind natürlich immer noch in einem regen Austausch mit Plug and Play und Axel Springer. Und das schafft immer neue Kontakte und neue Möglichkeiten. Und das, denke ich mal, wird auch so schnell nicht aufhören. Plus, dass wir natürlich immer wieder die Möglichkeit haben, einfach den Fragen zu stellen. Und wenn es dann um Investoren geht, ist ja ein super wichtiges Thema, ohne Geld geht gar nichts, dann hat man da einfach einen Top-Partner, der das nicht zum ersten Mal macht, sondern dann ein großes Portfolio vorzuweisen hat. Das heißt, alles, was man da versucht mit denen, das haben die schon zigfach gemacht und auch erfolgreich abgeschlossen. Das ist dann natürlich schon ganz gut, dass man quasi da immer fragen kann, wenn Fragen entstehen, und die entstehen zwangsläufig.
Ja, klar. Lars, hast du eine Frage? Du siehst so nachdenklich aus.
Ja, ich höre sehr gebannt zu. Ja, genau. Schön. Ich stelle mir da immer so ein bisschen gerade die Frage, Axel Springer ist ja schon einer der großen Namen. Ja. Haben Sie von vornherein ganz, ganz stark auch mit Ihrem eigenen Netzwerk, eigenen Businesses, die Sie ja besitzen, die besitzen ja auch sehr viele Unterfirmen, die jetzt nicht prinzipiell nur Verlagsbranche sind. Axel Springer versucht sich ja grundsätzlich auch sehr digital aufzustellen, um bereit für die Zukunft zu sein, und haben ja auch im AR- und VR-Markt viel probiert mit dem, was hatten Sie damals, die interaktive Bildzeitung auf dem iPad. Also Sie spielen, das muss man ja jetzt sagen, und jetzt machen Sie auch wieder AR.
Ja, und vor allem viel wichtiger, Sie haben ja tatsächlich den Sprung einfach ins digitale Zeitalter geschafft.
Genau. Ja, Sie haben den Sprung geschafft, aber vieles, was Sie anfassen, habe ich das Gefühl, ist dann auch leider ein bisschen halbgar.
Ja gut, aber
wie jetzt gerade so diese
Trial and Error, ne?
So, ich wollte es gerade sagen.
Klar, vollkommen legitim, aber die Art und Weise, wie Sie die AR-App gerade haben.
Das ist natürlich ein bisschen, wenn man sich damit auskennt, ein bisschen old-fashioned vielleicht auch, aber man muss es sich ja immer vor Augen führen.
Noch nicht mal das. Mein Problem ist der Content. Er bezieht sich nur auf den Fußball.
Ja.
Ich könnte aus den anderen Beiträgen auch viel mehr rausholen.
Natürlich.
Und nicht nur diese 5 Fußballvideos.
Aber auch da bist du ja immer an dem Punkt, das kostet Geld, rentiert sich das etc. pp. Also ich finde solche Testballons grundsätzlich sehr schön, und wir machen ja auch mit Into VR, wird ja auch relativ viel gearbeitet. Welt, Martin Heller und Christiane Wittenbecher, die sind ja auch viel dabei. Also sie haben, erschließen auf jeden Fall neue Wege, und das finde ich in einer Branche, gerade in der Verlagsbranche, wo das lange Zeit, wo so ein bisschen gehofft wurde, die Digitalisierung verschwindet wieder.
Sie sind für mich eigentlich der einzige Verlag, der nicht eingeschlafen ist und sich zu lange auf dem Status Print ausgeruht hat. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Aber zurück zur Frage, haben Sie da direkt mit Ihren Kontakten etc. ganz stark reingefeuert, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn man natürlich irgendwie ein ganz frisches Startup ist, darf man natürlich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jedes Unternehmen, was in deren Portfolio ist, quasi dir dann auch bereitgestellt wird, weil du natürlich auch erstmal was vorzuweisen haben musst. Ne? Die wollen auch ihre Kontakte nicht verbrennen, und die sind ja nicht nur dann, die sind ja auch an den Unternehmen beteiligt, und deren Aufgabe sollte es nicht sein, jetzt irgendwie das einmal eins für irgendwelche Startup-Neulinge irgendwie denen alles erklären zu müssen etc. Das heißt, die haben ein enormes Portfolio, und je kleiner die Unternehmen, desto schneller kommen da natürlich auch die Kontakte zustande. Aber wenn du da irgendwie jetzt natürlich, keine Ahnung, mit Bild direkt sprechen möchtest, dann wird da natürlich drüber abgestimmt, ob das jetzt zu diesem Zeitpunkt Sinn macht. Aber prinzipiell, wenn sie die Chance sehen, dass sich dabei was, dass dabei einfach was Schönes entstehen könnte, dann sind sie da immer dabei. So. Ja.
Das klingt doch schon mal sehr gut, dass sie es eben nicht direkt versuchen, mit Druck alles rauszuhauen, was ja einige andere dann auch machen, sondern einem die Zeit geben zu wachsen. Ich nenne jetzt keine Namen, welche Firmen das machen, aber da gibt es ja so ein paar, die dafür bekannt sind. Und gerade bei so einem großen Unternehmen würde man es nicht unbedingt warten, dass die sagen, man behütet das so ein bisschen wie ein Kind und geht da langsam ran.
Ja.
Das heißt, den Build Accelerator kannst du auf jeden Fall, den Springer Accelerator
kannst du empfehlen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und gerade, ich meine, für unser Startup, wir waren da natürlich relativ so bleeding edge, um jetzt mal mit Startup-Begriffen um mich zu werfen.
Ui, drück mal einen Knopf.
Ja. Was ist das Beste hier?
Was heißt das?
Bleeding Edge ist natürlich irgendwie so wirklich auf der Kante des Machbaren, also sehr zukunftsorientiert, wo man einfach im Vorwege gar nicht weiß, wird das überhaupt mal irgendwann relevant sein oder nicht. Da gibt es natürlich Unternehmen, die noch viel weiter in solchen Zonen unterwegs sind als wir. Aber prinzipiell sind wir schon eher in so einer Kategorie da eingestuft worden. Das heißt natürlich auch, dass die sehr innovativ ihre Unternehmen auch aussuchen und eben auch bereit sind, in Branchen zu investieren, die jetzt nun nicht die sichere Bank sind. Ne? Das ist dann natürlich für uns super und ich denke mal auch die einzigst richtige Strategie für so einen Accelerator. Ja.
Und hast du da auch irgendwie so einen Mega-Fail erlebt oder so richtig von dem auf den Sack gekriegt? Ist da irgendwas in dieser History passiert, was man sich anders gerne gewünscht hätte? So, ich finde Fail-Stories gerade auch immer ganz interessant.
Bei lernt man ja viel daraus. Im
Startup-Leben, weil, meine Güte, genau. Passiert ja jedem, ist ja auch nichts Schlimmes drüber zu sprechen, außer ab und zu in Deutschland.
Ja, gut, bestimmte kulturelle Ansätze.
Vielleicht hätte ich mir da sogar ein paar mehr Fails gewünscht, weil das Problem ist vielleicht da, dass du ja relativ geführt erstmal durch diese 3 Monate durchgehst und natürlich versuchst du das Gelernte auf dein Startup anzuwenden und meistens ist da ja noch gar nicht so viel da, wo oft du es anwenden kannst. Ja, Fails haben wir in dem Sinne jetzt so leider noch nicht mit denen erlebt. Aber ich denke, es ist ja immer eine gute Erfahrung, auch mal irgendwie daneben zu liegen. Und die Fails sind dann irgendwie in anderen Bereichen aufgetreten, wo wir dann schon wieder mehr in unseren Bereichen geforscht haben. Also VR-Entwicklung ist einfach 90% Fail. So muss man einfach mal so festhalten. Ja.
Klar. Aber was war denn so die größte Herausforderung, die ihr bisher meistern musstet? Also
insgesamt?
Ja, einfach mal so spontan aus dem Bauch heraus. Was war?
Ich glaube tatsächlich, das Thema Finanzierung ist super schwierig. Weil es einfach super viel Arbeit bedeutet und weil es einfach sehr viel Ehrgeiz bedeutet. Und ja, es gibt verschiedenste Arten von Finanzierung. Und wenn man als Startup sich ein bisschen schlau macht, dann sucht man natürlich vielleicht erstmal die Finanzierung, wo man nicht am meisten für bezahlen muss. Also nicht so teures Geld vielleicht. Und vielleicht auch eher so Smart Money und jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen Leuten, die vielleicht gar nicht aus der Branche sind. Und deswegen, das ist ein relativ komplexes Feld, wo man einfach viel investieren muss und auch oft investiert, ohne dass da was bei rumkommt. So, und ich glaube, dass die größte Aufgabe, die wir bis jetzt gemeistert haben, ist tatsächlich so mit der IFB zum Beispiel, der Investitions- und Förderbank hier in Hamburg, dass wir es da einfach in dieses InnoRamp-Up-Programm geschafft haben. Und seit diesem Monat August sind wir da jetzt offiziell drin und werden von denen gefördert. Und das waren schon 6 Monate, also fast ein halbes Jahr, die diese Bewerbungsphase dann auch für uns gedauert hat. Einfach auch, weil wir natürlich relativ frisch einfach waren und relativ jung und demnach auch einfach viel erarbeiten mussten an Standards, die die natürlich sehen wollen. Und das war insgesamt eine sehr aufwendige Aktion, aber es lohnt sich natürlich. Ne? Und das Programm ist super beliebt, die Leute wollen da rein und demnach fordern die natürlich auch ein bisschen was.
Und wie sieht das Programm aus? Was sind die Vorteile, die man daraus...
Also die Eckdaten, das ist ja kein Geheimnis, das kann man sich auch auf deren Website angucken, ist im Endeffekt Fördermittel bis zu 150.000 Euro, die man beantragen kann. Dann gibt es eine Förderquote, die man beantragen kann, also zu wie viel Prozent man da gefördert werden möchte. Im Endeffekt ist es eine Subvention, das heißt Subventionierung, das heißt, dass du natürlich auch einen gewissen Eigenanteil dann mit einbringen musst. Und ja, wenn man dann guckt, wofür man das Geld braucht und einfach viele Entwickler braucht und die teuer sind, dann kann man sich überlegen, wie viel man da beantragen möchte, wie die Strategie da ist. Und da muss man natürlich dann einfach einiges abliefern. Ich glaube, so dieser Standard-Businessplan, den man da entwickeln muss, ist, glaube ich, das geringste Übel. Ja.
Und musst du oder müsst ihr das Geld an den InnoRamp-Fonds zurückzahlen?
Das ist das Schöne an dem InnoRamp-Up-Programm, dass man da wirklich einfach rein gefördert wird. Also man gibt keine Geschäftsanteile ab oder sonstiges. Es ist in dem, ich finde, geschenktes Geld hört sich blöd an, weil einfach man dafür viel zu viel machen muss. Aber ja, es ist in dem Fall wirklich von der Stadt Hamburg sehr, sehr schön gemacht und ist eine tolle Chance für innovative Startups.
Also dann kann man im Prinzip sagen, Hamburg, Startup City und Unterstützung ist einfach nur...
Wow!
Ganz genau.
Absolut. Aber wie sind die Erfahrungen mit privaten Investoren oder anderen Venture Capitalists? Also du hattest vorhin schon mal im Zuge der Axel Springer Geschichte das erwähnt. Mhm. Grundsätzlich gilt ja diese Meinungshaltung, dass es in Deutschland sehr, oder so ein bisschen dieses Klischee, in Deutschland ist es sehr, sehr schwierig für, sagen wir, disruptive Ideen, Gelder einzusammeln. Das scheint sich auch so ein bisschen in eurem Werdegang da zu spiegeln, oder täusche ich mich da? Also was sind da die Erfahrungswerte?
Also bei uns war halt von Anfang an klar, dass wenn wir jetzt Geld einsammeln wollen und das Ganze irgendwie versuchen, wirklich groß zu machen, dass wir dann natürlich erstmal versuchen, möglichst wenig Geschäftsanteile zu verlieren. So, dementsprechend war natürlich die IFB da irgendwie eine super interessante Sache für uns, aber natürlich nicht nur für uns, sondern für viele Leute. Und wenn man erstmal dann versucht, da durchzukommen, und das, wir sind ja sozusagen von Runde zu Runde irgendwie immer weitergekommen und die Hoffnung blieb irgendwie erhalten, dass man das dann doch schafft am Ende, dann bleibt man da natürlich dran, bevor man sich jetzt sehr konkret mit den anderen Investitionsmöglichkeiten oder anderen Fördermöglichkeiten beschäftigt, bleibt man da natürlich erstmal dran. Nichtsdestotrotz, das IFB-Programm würde jetzt für uns so nicht ausreichen. Das heißt, wir brauchen natürlich noch andere finanzielle Mittel. Das heißt, dass wir natürlich zwangsläufig da jetzt im Bereich Angel-Investment, VCs irgendwie natürlich auch unterwegs sind und uns da schlau gemacht haben und da auch einige Kontakte jetzt irgendwie so haben. Kann das ja mal ganz kurz runterbrechen. Grob, ein Angel-Investor ist natürlich irgendwie ein privater Investor, der mit seinem eigenen Geld investiert. Für den ist es dann so, das wird in der Regel gegen Geschäftsanteile, ob die virtuell sind oder wirklich hart, das wird dann mal, das ist quasi Verhandlungssache. Und der hat dann natürlich was davon, dass er relativ früh dann damit eingestiegen ist. Wozu im Vergleich ein VC meistens irgendwie ein Fonds dahinter steht, wo dann mehrere Unternehmen einfach Geld in einen Topf werfen und der VC dann sagt, wir schnüren uns jetzt Pakete aus mehreren Startups, das heißt, es wird investiert, aber da auch oft ganz und sehr penibel darauf geachtet wird, ob das jetzt ein Case ist, der für VCs in Frage kommt, denn die sind relativ exit-orientiert, das heißt, die planen schon in den nächsten 2-3 Jahren dann einen Exit damit zu erwirtschaften und seine Investoren damit auszuzahlen. Da muss man selber wissen, plant man das genauso oder ist man in dem Fall vielleicht einfach nicht so dieser VC-Case?
Die Frage der Fragen, die ich mir gerade stelle, weil es auch jetzt bald wieder losgeht. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, das Ganze zu DHDL zu packen, also die Höhle der Löwen? Oder meint ihr, das ist ein Case, der diese gar nicht interessieren würde, außer Frank Thelen und der Rest würde nur da sitzen und sagen so,
Ich glaube, das ist super abhängig vom Case, den man da hat, von der Art des Unternehmens. Wenn du ein Unternehmen bist, das schon mal direkt im B2C-Bereich drin ist und im Grunde diesen Auftritt da als Marketing-Tool nutzen kann, um schon mal direkt irgendwie Traffic auf den Store oder was auf das Produkt zu kriegen, dann ist das bestimmt eine super, super Sache. Aber wir sind natürlich jetzt in dem Bereich Medizin unterwegs und deswegen suchen wir natürlich auch primär nach Investoren, die ebenfalls Erfahrung in diesem Bereich haben. Das sehe ich jetzt, glaube ich, bei den
Frank Thelen und Carsten Marschmeier wären da theoretisch für den Bereich, rein von der Theorie her,
IT, klar,
ganz gut geeignet, könnte ich mir vorstellen. Und die sind ja auch die beiden, die nicht nur in B2C-Produkte investieren, sondern auch in andere investieren würden.
Ganz genau. Wie gesagt, wir sehen jetzt diesen Marketing-Effekt bei uns einfach nicht so groß, weil wir sind jetzt gerade noch nicht an den B2C-Market irgendwie so gerichtet und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Ich weiß noch nicht, ob das dann wieder so zu vereinbaren ist mit unserer Größe und...
Und mit der Jury, die dann da sitzt.
Ja, ganz genau.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Endlos skalieren.
Aber ich kenne Startups, die durchaus davon profitiert haben. So.
Ja, aber ist doch schön. Also ich meine, vielleicht sehen wir euch dann in der nächsten oder übernächsten Season von Die Höhle der Löwen. Man weiß es nicht. Aber wo steht ihr denn jetzt nach der Förderung und allem? Wie viele Leute seid ihr inzwischen? Und woran arbeitet ihr, wenn du es erzählen darfst? Das ist ja auch in unserer Branche immer so ein Problem, das ich auch noch zu gut kenne.
Ja, und alles, was du nicht erzählen darfst, da sagst du Bescheid, dann drücke ich hier
dann einfach die ganze Zeit drüber.
So einen Knopf. Rewind. Das genau. Hättest du vorhin machen müssen.
Nein. Bei welchem vorhin?
Allen. Wo steht ihr?
Ja, was die Größe angeht, also damals angefangen haben wir zu zweit ja dann auch mit Arne, das hattest du vorhin erzählt, Arne, unser CTO. Und jetzt sind wir 5 Leute aktuell, die irgendwie so daran arbeiten, hauptsächlich Entwickler, 3D und dann noch meine Wenigkeit, irgendwie so jemanden mit vielleicht irgendwie ein bisschen... dem Druck dahinter, irgendwie was Innovatives zu entwickeln, ist dann auch nicht verkehrt. So. Aber das Wichtigste und ist...
Jemand, der sich vors Mikrofon setzt.
Oh, der sich das traut natürlich. Ja, klar. Nee, genau. Und sowas braucht man halt auch in einem Startup, gerade wenn man irgendwie so ein sehr visions-driven Startup ist. Ne? Also von daher, ich habe genug Arbeit hier zu tun und Muss, glaube ich, mein Part hier nicht rechtfertigen. Aber wie gesagt, zu fünft hauptsächlich Entwickler, 3D-Artists. Und ja, jetzt versuchen wir natürlich irgendwie was zu entwickeln, was uns dann quasi die nächste Investitionsrunde bescheren könnte. Mhm. Okay. Ja, was die Grundidee ist ja eigentlich klar, dass wir quasi so eine breite Plattform entwickeln wollen. Man muss sich das im Endeffekt so vorstellen, man setzt die Brille auf als Student oder als Arzt, befindet sich auf einem virtuellen Campus. Und der Campus hat halt die Möglichkeit, ganz verschiedenen Content erlebbar zu machen. Also wir planen da unter anderem natürlich als Key-Content bei uns sind Szenarien, also medizinische Eingriffe. Dahinter liegen ja meistens standardisierte Algorithmen, also wie verhalte ich mich in welcher Situation. Ich bin jetzt Arzt und komme ins Patientenzimmer, stelle fest, mein Patient hat einen Herzstillstand. So, dann gibt es in der Regel irgendwie so um und bei 15 Schritte, die man innerhalb von 2-3 Minuten wissen sollte, um diesem Patienten das Leben zu retten. Und wenn das halt nicht sitzt, dann ist halt erstmal doof. Kann man natürlich auf externe Hilfe hoffen, aber das ist natürlich nicht immer gegeben.
Nicht das Ziel der Sache, ja.
Nicht das Ziel der Sache, man sollte das schon als Arzt dann irgendwie selber handeln können oder zumindest als ambitionierter Medizinstudent.
Ich google das der Lage. Mal kurz.
Ja, genau. Siri.
Gibt's, hey Siri, zeige mir ein YouTube-Tutorial. Ja, genau.
15 Minuten Tutorial und dann sind alle glücklich am Ende.
Dann musst du doch nochmal Rewind drücken, nachdem das mit dem YouTube-Tutorial nicht hingehauen
hat. Genau, und das wollen wir halt versuchen, diese standardisierten Prozesse dann irgendwie so als VR-Content erlebbar zu machen. Und da sind wir dann aufgeteilt im Theorie-Modus, den wir haben. Also wenn es jetzt wirklich dieses Beispiel ist mit dieser Herzstillstand-Situation im Krankenhaus, dann musst du dir das so vorstellen, du kommst in die Situation rein, befindet sich dann im Theoriemodus und im Theoriemodus hast du halt dann die Chance, wirklich Schritt für Schritt all diese Schritte zu lernen. Hast quasi einen virtuellen Professor, der dich da durchführt, Schritt für Schritt, du jederzeit jeden Schritt wiederholen kannst, das Ganze ganz am Anfang einmal sogar vorgemacht bekommst. Und da ist ja das Schöne, im VR können wir ja wirklich alles kreieren, was wir da kreieren wollen. Das heißt eben auch perfekte Abläufe. Und wenn man diese Abläufe einmal perfekt inszeniert hat in VR, dann ist das natürlich ein Gut, was da auf einem Server irgendwo lauert, was man sich immer und immer wieder angucken kann. Und das ist halt das Schöne, dass man eben nicht mehr auf einen Arzt irgendwie angewiesen ist, der das einem beibringt, sondern man hat es dann halt digitalisiert und kann dann ja, relativ einfach und gut darauf zugreifen. Nachdem man dann die Theorie abgeschlossen hat, das also Schritt für Schritt einmal so gelernt hat, kann man dann in eine Notfallsituation reingehen, also in dem Bereich der Simulation befinden wir uns dann und da ist man dann halt komplett ohne Hilfestellung auf sich gestellt und kann einfach mal ausprobieren, bin ich jetzt eigentlich schon bereit für solche Situationen oder sollte ich vielleicht nochmal den einen oder anderen Schritt wiederholen und das würde derjenige dann daran erkennen, dass sein Protokoll dementsprechend ausfällt, also im Hintergrund wird das dann reported und die Software spuckt dir aus, wo du dich gut verhalten hast, wie gut deine Performance war in den Momenten, was vielleicht vom Timing hätte besser laufen müssen. Und ja, dann kannst du es halt wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ne?
Und zum Vergleich, wie wird das aktuell in Krankenhäusern praktiziert, diese Art von Ausbildung?
Mhm. Es gibt natürlich so Erste-Hilfe-Szenarien, wo man das lernen kann. Das ist auch Teil des Grundstudiums, Basic Life Support. Da ist es dann der Fall, typische Vorlesungssituation. Du wirst dann natürlich in Gruppen runtergebrochen, hast dann deinen Termin und dann wirst du einmal in der Gruppe durch so ein Szenario durchgeführt, hast dann Puppen, auf denen du zum Beispiel rumdrücken kannst. Und das ist auch definitiv eine Möglichkeit, es zu lernen, aber es ist natürlich nicht so intensiv, sage ich mal, wie so ein Ernstfall dann auf einmal, den man im realen Leben erleben wird. Ne? Viele Leute lernen dann wirklich diese Prozesse, weil sie die eigentlich ja nur aus der Theorie kennen, erst im echten Leben, vielleicht in ihrem sollte ich eigentlich wissen, aber Privat- die haben ja noch nee, nicht Leben. Privates, ja, sondern die gehen natürlich auch im Studium danach nochmal ein Jahr ins Krankenhaus und müssen dann also sozusagen
in der Praxis, in
diesem im praktischen Praxisjahr, genau.
Praxisjahr.
Praxis, oh. Privatpraxis.
Das genau. Privatpraxisjahr. Das
private Praxisjahr. Genau. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sagen, da haben sie es erst so richtig gelernt. Weil da erst der Kontakt mit dem Patient war, da warst du in der richtigen Situation drin, da hast du irgendwie die Schritte wirklich in der Notfallsituation wissen müssen. Und das ist dann natürlich nicht immer von Anfang an so wunderbar funktioniert, das ist dann auch klar. Und die Routine kommt eigentlich erst dann mit dem wirklichen Erleben solcher Situationen. Und da sehen wir natürlich ein riesiges Potenzial, beziehungsweise erleben einfach eine riesige Lücke zwischen dem, was sie eigentlich können sollten in einer perfekten Welt und dem, was dann natürlich irgendwie geleistet wird. Aber das ist nicht jetzt unbedingt die Schuld des Studenten, sondern einfach dieses Systems, dass du natürlich nicht jede Krankheit immer so parat hast, dass du den Studenten irgendwie konfrontieren kannst mit irgendwelchen Situationen. Nicht jeder Patient darauf Bock hat, sich da bereitzustellen und das in virtuell und so oft man möchte zu jeder Zeit. Das wäre natürlich eine ganz, ganz neue Möglichkeit, da sich mit jeglichen Krankheitsbildern zu beschäftigen.
Das finde ich ganz interessant, weil ich hatte ja vor ein paar Monaten ein Aufeinandertreffen mit einer Medizinstudentin. Ja. Und wie das dann so ist, man unterhält sich einfach ganz normal, was machst du? Klar. Und sie so, ja, dieses ganze VR und so habe ich ja noch nie probiert, aber da halte ich auch nichts von, so komplett anti. Da war ich sofort getriggert, du überzeugst diese Person, ohne dass sie jetzt eine Brille aufsetzt, davon, dass sie es tun muss. Nicht.
Und ihr habt keinen Kontakt mehr, oder?
Sie arbeitete im Café, wo ich immer am Trinken bin. Das war kein Dating oder sonst was, es war einfach wirklich nur normal sich mit Menschen unterhalten. Sowas tue ich auch.
Komisches Konzept. Ne?
Ja, soziales Leben. Da irgendwie ein bisschen früh. Ja, du bist Startupler, du hast kein soziales Leben mehr, ja?
Okay.
Nur noch die Buddies hier in der Crunch-Time.
Genau. Aber zurück zu dem Thema. Es war so, dass ich sie dann an eurem Beispiel versucht habe zu überzeugen, wo diese Mehrwerte sind. Sie blieb trotzdem komplett anti und meinte, es geht nicht, man würde den Kontakt zu den Patienten verlieren und man lernt von den älteren Ärzten doch viel, viel mehr als von so einer Applikation. Ist das etwas, was du schon häufiger gehört hast? Und wenn ja, wie überzeugst du da? Oder ist es eher so, dass die Leute sehr offen damit umgehen und sagen so, ey, ich sehe sofort den Mehrwert?
Also ich glaube, je jünger die Studenten, desto offener sind sie dem Medium auch gegenüber gerichtet.
Die war so 23.
Ja, guck mal, es gibt immer solche Ausnahmen, bestätigen die Regeln. Ne? Nee, natürlich erlebt man sowas häufig. Und in dem Moment frage ich mich immer, in dem Moment weiß ich natürlich, dass die jetzt nicht genau verstehen, was wir da eigentlich machen. Und dass wir natürlich in dem Fall einfach eine optimale Ergänzung sind zu all dem, was sie eben nicht machen. Und solche Argumente wie man verliert ja die Nähe zum Menschen. Nee, es ist ja, wir haben jetzt die jetzige Situation, wie die Ausbildung, man hat die Situation, wie die jetzige Ausbildung ist und wir sind da einfach nur zu ergänzend. Das heißt, du hast jetzt nicht weniger Kontakt mit einem Patienten, sondern du hast immer noch genau den gleichen Kontakt mit dem Patienten, bloß du hast vielleicht vorher die Chance schon mal gehabt, dich richtig zu informieren, wie du dich mit diesem Patienten vielleicht unterhalten solltest oder welche Sachen du dir vielleicht am Patienten checken solltest. Ich glaube, das ist immer relativ überzogen, so eine Meinung. Ich glaube, es hat immer mehrere Gründe. Auf der einen Seite Angst vor diesem Medium, weil es auch wirklich einfach sehr immersiv ist und ja auch durchaus eine Kraft und eine Verantwortung mit sich bringt. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wenn man die Chance hätte, mit solchen Personen zu reden und denen das Konzept wirklich mal erklärt, vielleicht jetzt ich in dem Fall und nicht du, weil wir da natürlich dann auch wissen, worauf wir achten müssen und wir wissen auch ganz genau, wenn die und die Angst herrscht, dass wir da relativ einfach dann ja auch eingreifen können und das Ganze umlenken können, muss ich sagen, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, egal wie anti am Anfang die waren, wenn ich 10 Minuten mit denen reden durfte, haben sie den Mehrwert der ganzen Sache verstanden. Ob man am Ende des Tages ein Fan des Mediums bleibt oder nicht, das sei mal der Privatperson oder der Person überlassen, aber dass es ein Mehrwert ist, ist dann nicht mehr im Grunde von der Hand zu weisen.
Ja, nach einer Stunde war es bei mir auch so, dass ich dann gesagt
habe... Nach einer Stunde gibst du auf, glaube ich. Ne? Also.
Dann hatten wir mehrmals den Zeitpunkt, weil ich dann auch noch andere Use Cases gezeigt habe, zusätzlich, dass sie sagte so, ja gut, das stimmt schon, aber nee, ich will es trotzdem nicht. Das war auch dann das Ende, wo ich so dachte, okay, wenn du selbst sagst, du verstehst den Mehrwert, aber bist einfach gegen diese Technologie, dann ist der Punkt für mich aufzuhören.
Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, in der Generation sich gegenüber Technologien zu versperren. Gerade wenn du im Medizinbereich bist, wo so viel passiert und so viel Innovation und so viele abgefahrene neue Produkte an den Markt kommen, Roboter. Ne? Ich meine, diese Da Vinci-Operationsroboter, die sind so wahnsinnig. Und wenn man sich gegenüber neuen Techniken da verschränkt, dann weiß ich nicht, ob man im richtigen Bereich irgendwie so aufgehoben ist. Zumindest eine Offenheit bewahren solchen Medien, Innovationen gegenüber, das ist schon nicht verkehrt.
Ich glaube, das ist ein grundlegendes Haltungsproblem, das im Allgemeinen auftritt. wenn neue Medien einfach an den Start gehen. Also es ist ja auch ich finde das ja auch im Feld künstliche Intelligenz so super spannend. Das geht ja auch stark in den Medizinbereich, in die Diagnostik hinein, wo eben inzwischen nachweislich die Situation nun mal so ist, dass die KIs mit dem richtigen Daten gefüttert einfach viel konkreter bestimmte Sachen wie Hautkrebs diagnostizieren können. Es wäre total, sagen wir mal, stumpf gesagt, doof, das nicht zu nutzen und sich dem zu verschließen. Aber Menschen reagieren gerne so darauf, neue Dinge machen Angst, sich darauf einzulassen, einzuarbeiten. Und vor allem finde ich das in dem Feld ja auch gerade ganz spannend, also gerade im VR-Bereich, wie du halt sagst, ihr seid eine Ergänzung. Ihr rationalisiert nicht den Patienten weg und es gibt noch keine Roboter vielleicht irgendwann mal, die eben diese ganzen Tätigkeiten übernehmen können. Also der Mensch an sich bleibt ja da, er wird nur besser unterstützt, besser darauf vorbereitet, durch eben reproduzierbare Stressszenarien wirklich ideal geschult. Also aber das ist dann auch einfach eine Frage von Vorstellungskraft. Also ich habe das auch schon 1000 Male erlebt, diese Situation, die Lars gerade geschildert hat. Ja, will ich nicht. Also, und dann am Ende verstehe ich, aber will ich trotzdem nicht. Da kannst du halt nicht viel tun. Das ist dann, solche Menschen gibt es immer. Ich denke halt immer noch an Smartphone zurück. Und also, was ist denn das für ein Spielkram? Mein Telefon muss telefonieren können.
Ja. Ich brauche eine Tastatur.
Ja, und
aber dann sollen die mir bitte einfach von vornherein sagen, dass sie so gegen Technologie sind, dass es gar nicht lohnt, sich mit denen zu unterhalten.
Das ist aber nicht deren Selbstbild. Deswegen können sie es nicht sagen. In ihrem Selbstbild sind viele dieser Menschen ja sehr zukunftsorientiert. Und das ist dann aber eben der Punkt, wo sich dann auch Spreu vom Weizen trennt. Warum man selber vielleicht in genau diesem Segment arbeitet und naja, diese Menschen oftmals nicht. Also es ist jetzt auch gar nicht böswillig gemeint, also es ist einfach ein grundlegendes Mindset, was da anders ist.
Gerade wie gesagt im Medizinbereich, ich weiß ja nicht, wie die sich den Job eines Arztes in 20 Jahren vorstellen,
so wie
dass da Digitalisierung einfach nicht ankommt, so wird es ja nicht sein.
Das geht wieder weg, das geht weg, so wie Verlage
das auch gesagt haben. Das ist doch so wie in Emergency Room, oder?
Ist ein Hype.
So, wie mein Kinderarzt mich behandelt hat, möchte ich gerne den Rest meines Lebens behandeln werden. Ja, genau. Und hier ist ein Lolli für deine Impfung.
Ja, so und eine aus. Cola gegen dein was-weiß-ich-Virus.
Aber wo wir gerade über Zukunft redet, kannst du über eure Zukunftspläne reden? Also aktuell seid ihr, glaube ich, komplett auf der HTC Vive, also an diesem VR-Headset unterwegs. Wollt ihr künftig in andere Felder gehen? Darfst du das strategisch verraten? Tötet dich Arne sonst?
Also
speziell Mixed Reality, Augmented Reality Applications, sobald die Technologie da ein bisschen reifer geworden ist als die Magic Leap One, die wir jetzt zum Beispiel auch letztes Mal ein bisschen behandelt haben. Ist das generell interessant für euch? Auch künstliche Intelligenz vielleicht supportive mit einfließen zu lassen in die Produkte? Oder ist es noch zu weit weg und fokussiert euch auf das, was ihr gerade im VR-Bereich macht?
Nee, ist überhaupt nicht weit weg. Das ist alles da und das ist alles schon heute da. Und deswegen muss man sich damit auch beschäftigen. Wenn man heute ein innovatives Produkt bauen möchte, dann sollte man auch die Möglichkeiten und Chancen, die die Technologie einem bietet, nutzen. Zur Hardware kann ich ganz klar sagen, wir benutzen jetzt zwar gerade noch die HTC-Brillen, aber das ist auf jeden Fall unabhängig von der Hardware. Also ich glaube, man sollte sich da jetzt nicht so festlegen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich glaube, jetzt taktisch wäre es einfach nicht clever, weil es einfach auch andere gute Headsets gibt. Mhm. So. Und man sollte sich da nicht irgendwie Steine in den Weg legen. Deswegen, wir sind da offen. Wir sind da auch nicht in irgendwelchen Kooperationen mit Herstellern, ganz bewusst. Noch nicht. So, wer weiß. Und im Bereich der Entwicklung, ich glaube, unsere Plattform ist, glaube ich, ein ganz guter Case dafür, wie viele Technologien jetzt eigentlich wirklich da aufeinandertreffen. Also Virtual Reality, ja gut, das ist das Medium, aber was da in der Software passiert, da haben wir Voice Recognition drin, ne? Also Spracherkennung ist eine Technologie für sich selber, die enorm interessant ist. Wir arbeiten in Zukunft mit künstlichen Intelligenzen, einfach weil wir auch mit virtuellen Avataren arbeiten wollen. Also nicht jedes Szenario ist alleine zu handeln. Und auch wenn wir Multiplayer-basiert irgendwie das möglich machen, dass Leute zusammen Szenarien trainieren und das Teamworking zu stärken, ist es ja trotzdem interessant, die Vision zu haben, dass man eben halt auch alleine einfach mit künstlicher Intelligenz, Avatare bereitgestellt bekommt, die sozusagen zusammen mit einem diese Szenarien durchlaufen. Und da ist Spracherkennung einfach ein super wichtiges Tool. Da ist KI und sowas wie ein Chatbot super interessant, wenn sowas hinter einem Avatar steckt, der quasi dann in Form eines Stationspersonals oder eines Arztes dann ebenfalls mit dir in diesem virtuellen Raum ist. Aber auch ganz, ganz andere Technologien. Also ich glaube, es ist ein Sammelsurium und je mehr man davon einbringen kann, desto realistischer kann diese Simulation werden. VR ist jetzt nicht der Türöffner für eine komplett realistische zweite Welt, sondern da es ist einfach nur das Medium und dahinter, um eine Reproduktion einer Realität irgendwie zu schaffen, fließen da natürlich ganz, ganz viele Bereiche ein.
Aber wo du gerade noch sagst, Reproduktion einer Realität, kann das irgendwann möglicherweise auch genutzt werden, um Behandlungen zu reproduzieren, die passiert sind? Also sagen wir mal, Person X wirft mir vor, du hast meinen Mann falsch behandelt und deswegen ist er tot. Ja. Kann ich das, die komplette Behandlung dann dort nachstellen, um einen Kollegen zum Beispiel testen zu lassen, wie hätte er reagiert und wurde da möglicherweise falsch reagiert?
Also was man machen kann, ist natürlich, man spricht jetzt über einen Patienten und dieser Patient ist in dem Fall natürlich bei uns ein virtueller Mensch und diesen virtuellen Menschen kannst du mit Informationen füttern. Und wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt folgende Werte, die wir dem sozusagen mit auf den Weg geben, so und so soll er sich verhalten, das ist dann natürlich Teil unserer Backend-Entwicklung, da sozusagen Customized-Szenarien möglichst einfach darzustellen, was natürlich auch wichtig ist für die Zukunft einfach, damit du nicht immer die Hardcore-Entwickler brauchst, um ein Szenario zu gestalten, sondern vielleicht entwickelt man sich selber für das eigene Unternehmen eine Oberfläche, mit der vielleicht auch andere Leute relativ einfach arbeiten können und die Szenarien erstellen können, indem man so eine Art Customized-Szenarien relativ einfach erstellen kann. Also es sind alles sehr, sehr spannende Sachen und wir haben eine riesige Liste an Sachen, natürlich, die wir möglich machen wollen. Aber ich glaube, jetzt gerade für den Anfang, schlechten Content gibt es, glaube ich, zu häufst und wir sollten uns da nicht einreihen. Deswegen Fokus auf die Dinge, die wichtig sind und die gut machen, um dann zu erweitern und nicht breit und schlecht.
Das ist doch eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Ja, ich hatte eigentlich noch eine andere Frage auf uns, aber lassen wir das. Nee. Vielen Dank, Nick, für deine Zeit.
Super, und gerne.
Die tollen Ansagen, die du gemacht hast. Und Lars, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Oder
ich habe im Prinzip auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt dieses Mal was Neues zur Verabschiedung. Mhm. Sonst gucken wir uns ja immer nur
tief in die Augen.
In die Augen. Voller Liebe, voller Liebe. Diesmal schauen wir in die vier Augen vor uns und winken einfach mal in die Kamera rein, falls wir das Ganze veröffentlichen sollten.
Also meine Kamera hat sich hier verabschiedet. Anyway, so verabschieden wir uns.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.